Direkt aus Europa, Nummer 363, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Radiofeuilleton.
Mit Liane von Billerbeck einen schönen guten Tag. Und wie an allen vergangenen Tagen beginnen wir unsere Sendung heute auch mit der bangen Frage, wie es um die geborstenen Atomkraftwerke in Japan steht. Sie geht an Ralf Krauter aus unserer Wissenschaftsredaktion. Wie sieht's aus?
Frau von Billerbeck, die Lage ist unverändert brisant. Das ist wenig überraschend. Die Reaktoren 3 und 4 sind immer noch die Sorgenkinder in Fukushima. Da versucht man mit Hochdruck, im wahrsten Sinne des Wortes, Wasser irgendwie in die Abklingbecken zu bekommen, wo diese Brennstäbe, die alten, offenbar größtenteils im Freien liegen, also kaum noch mit Wasser bedeckt sind. Wasser mit Hochdruck deswegen, weil man sich vom US-Militär Hochdruckwasserkanonen besorgt hat, die das leisten sollen, was mit Hubschraubern bisher nicht so richtig gelungen ist, weil das Wasser, das man aus der Luft abgeworfen hat, doch relativ weiträumig verweht wurde, nicht dorthin kam, wo man es haben wollte. Die Kernschmelze hat wahrscheinlich im Block 4 schon begonnen in diesem Aktblinkbecken, aber man hofft eben, sie noch etwas eindämmen zu können.
Nun sind das ja nicht die einzigen Blöcke, es gibt ja noch andere. Wie sieht es bei denen aus, 1 und 2?
Über 2 weiß man wenig. 1, 5 und 6 galten weitgehend als stabil. Jetzt war aber kürzlich eine Meldung zu lesen, wonach auch in diesen Abklingbecken der Reaktoren 5 und 6 offenbar die Temperaturen gestiegen sind. Das wäre Grund zur Sorge. Abhilfe könnte hier schaffen, dass man ja versuchen will, eine Stromversorgung wiederherzustellen. Die Reaktoren 5 und 6 sind noch weitgehend intakt. Wenn man wieder einen Starkstromanschluss herstellen könnte, da ist man wohl kurz davor, könnte man da einfach die Kühlung wieder anwerfen, hätte dieses Problem vom Tisch. Man kann nur hoffen, dass die Japaner erfolgt haben. Man versucht wirklich alles.
Ralf Krauter war das aus unserer Wissenschaftsredaktion. Mehr dazu kurz vor 14:30 und natürlich zur vollen Stunde in den Nachrichten. Und wir haben auch Musik in unserer Sendung. In diesen Tagen mit den Bildern aus Japan vor Augen, da spaltet die Debatte um die Atomkraft das Land. Sogar bislang sehr heftige Verfechter der Atomkraft, die wollen nun zumindest neu darüber diskutieren. Und manche fragen sich, ob man die Atomkraft nicht aussetzen, sondern ganz und endgültig abschalten sollte und muss. Aber reicht dann der Strom noch für alle? Und wenn ja, was wird das kosten? Volker Quaschning sagt, wir können in 5 Jahren ganz auf die Atomkraft verzichten. Der Professor für regenerative Energiesysteme von der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft hat mehrere Bücher zum Thema geschrieben, unter anderem Mülltrenner, Müsliesser und Klimaschützer, wir Deutschen und unsere Umwelt. Und als alternative Energieverfechter unterschreibt er seine E-Mails mit Sonjen Grüßen und ist hier auch mit einem Anti-AKW-Sticker im Studio. Herzlich willkommen, Volker Quaschning.
Ja, schönen guten Tag.
Die Bundesregierung hat angekündigt, vorerst 7 deutsche AKWs abzuschalten und mancher, der den Atomkraftverfechtern geglaubt hat, die von einer Stromlücke ohne Atomenergie warnten, der reibt sich jetzt verwundert die Augen. Es geht also ganz leicht ohne.
Natürlich geht das. Also die Diskussion, die wir haben, ist ja nicht technischer Natur, sondern es geht schlicht und einfach um Geld bei dem Weiterbetreiben von Kernkraftwerken und man hat einfach andere Gründe vorgeschoben. Wenn wir jetzt einfach mal schlicht auf die Zahlen gucken, was wir an Kraftwerkskapazität haben, ist es so, dass wir in Deutschland mehr Kraftwerke haben, als wir brauchen. Wir exportieren Strom, das sind etwa 3% knapp, die wir hier pro Jahr exportieren. Das heißt, man kann sofort auf einen größeren Teil der Kraftwerke verzichten. Das sieht man ja jetzt auch. Selbst die Bundesregierung hat anerkannt, dass man also die Atomkraftwerke vom Moratorium, die 7 Stück, und Krümmel ist ja auch noch vom Netz, ein 8. auf die kann man eigentlich verzichten. Man braucht sie nicht, dass die Energieversorgung sichergestellt ist. Und wenn man mit spitzen Bleistift rechnet, dann denkt man, also 1 oder 2 Kraftwerke würden auch noch gehen direkt jetzt vom Netz. Das heißt, es verbleiben gar nicht mehr so viele Kraftwerke, die übrig sind. Wenn wir die ersetzen wollen, dann müssen wir relativ schnell die erneuerbaren Energien weiter ausbauen. Und da ist die Auffassung, die jetzt auch viele aus der Branche vertreten, dass es gelingen kann, also hier im Zeitraum von 5 Jahren so viel regenerative Energien aufzubauen, dass wir wirklich von der Menge her den Strom ersetzen können.
Bleiben wir mal bei den Zahlen. Sie haben eben gesagt, wir können 3% der Energie, die durch Atomkraft produziert wird, exportieren wir. Auf die können wir also mühelos verzichten. Das heißt ja, dass wir 97% brauchen, wenn ich da richtig rechne.
Wir exportieren, also das heißt 3% der erzeugten Strommenge wird exportiert.
Ach so, die ist nicht aus.
Genau, das heißt, selbst wenn wir jetzt praktisch, also bei den 100% sind immer noch einige Kraftwerke in Reserve, die ausgeschaltet sind. Das heißt also, selbst im Winter, im Dezember, wenn wir Höchstlast haben, laufen nicht alle Kraftwerke, die wir haben, auf voller Last, sondern wir haben einige in Reserve. Das heißt, wir können auf Kraftwerke verzichten. Das ist ja auch ganz logisch. Wir bauen ja relativ stark aus die regenerativen Energien. Anfang der 90er Jahre hatten wir 3% regenerative Energien, jetzt haben wir 17%. Das das geht ja relativ schnell und das heißt, da kommen ganz schnell neue Kapazitäten ins Netz und das bedeutet, die alten Kraftwerke, die werden immer weniger gebraucht. Das ist einfach durch den Ausbau der regenerativen Energien auch geschuldet.
Wie verlässlich ist denn aber nun regenerative Energie? Nicht immer weht Wind, um Windkraftwerke, Windturbinen zu betreiben und die Sonne scheint hierzulande noch weniger. Wie verlässlich ist das da, dass wir dann tatsächlich genug Strom zur Verfügung haben?
Also wir haben Konzepte, dass es gelingen kann, in 20 bis 30 Jahren die komplette Energieversorgung auf regenerativen Energien aufzubauen. Da braucht man natürlich einen gewissen Mix von regenerativen Energien. Genau das Problem haben wir. Tagsüber scheint die Sonne, nachts nicht. Dann haben wir Wind, der entsprechend weht. Aber die regenerativen Energien ergänzen sich relativ gut. Es kommt sehr selten vor, dass wir praktisch keine Sonne haben und auch kein Wind weht, sondern wir haben hier ganz gute Ergänzungen. Es gibt dann noch die Biomasse, die Geothermie. Und wenn wir einen intelligenten Mix haben, dann reduzieren sich die Schwankungen schon sehr deutlich. Und wenn wir dann relativ kleine Speicher, wir brauchen also keine Speicher, die über ein halbes Jahr lang den Strom speichern, sondern es nur über wenige Tage überbrücken können, die lassen sich auch realisieren, dann gelingt es uns hier auch relativ kurzfristig eine 100%ige regenerative Energieversorgung umzusetzen.
Aber gerade um die Speichertechnologien gibt es viele Debatten, diese Energie eben eine Weile zu speichern oder für gewisse Zeiten. Die Technik ist offenbar noch nicht vorhanden.
Es ist eine Preisfrage. Es ist auch nicht eine Frage der Technik. Ich habe mal ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Ich habe vorhin mal überschlagen, wenn wir mal gucken, wir haben in Deutschland ja Batterien. Jedes Auto hat eine. Das heißt, die Anzahl der Autobatterien, wenn man die mal zusammenzählt, dann kommt man auf eine erstaunliche Summe. Das heißt, die Autobatterien, die wir täglich durch die Gegend fahren, haben wir genauso viel Speicherkapazität wie sämtliche Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland für die Stromversorgung. Dann kann man sich ganz einfach überlegen, wenn ich jetzt schnell was legen will, dann kann ich auch einfach auf bekannte Speichertechnologien zurückgreifen, auf Batterietechnologien und damit kann ich die nächsten 5 Jahre so viel Speicherkapazitäten aufbauen, dass ich eine sichere Stromversorgung machen kann. Es ist nicht die preiswerteste Variante. Es geht hier ums Geld, aber technisch haben wir heute auch Lösungen, hier schnell reagieren zu können.
Das ist ja auch ein Argument der Verfechter der Atomtechnologie, die sagen, ja, wenn wir auf regenerative Energien umsteigen, dann wird der Strom viel, viel teurer. Nun wissen wir aber auch, dass auch Atomtechnologie nicht umsonst zu haben ist. Was wird denn der Strom in Zukunft kosten?
Also von dem billigen Strompreis müssen wir uns sowieso verabschieden. Aber ich habe auch nicht gesehen, dass der Weiterbetrieb oder die Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken hier Strompreissenkungen zur Verfügung geführt haben. Wenn wir sehen, im Jahr 2000, ich habe mal die Preise rausgezogen, haben wir knapp 14 Cent pro Kilowattstunde für Endkunden bezahlt. Wir sind jetzt im Jahr 2011 bei 25 Cent, das sind 11 Cent mehr, trotz Laufzeitverlängerung und sonst irgendwelche Beschlüsse. Jetzt kann man gucken, wie viel machen die regenerativen Energien. Da haben wir ja lange Zeit gestritten, das sind derzeit knapp 3 Cent. Man hat letztes Jahr 3,5 Cent ausgerechnet, hat man sich verrechnet zu Ungunsten der regenerativen Energien. Die Mehrkosten sind eigentlich wesentlich weniger, sodass gut 8 Cent irgendwie durch andere Leute dazugekommen sind die letzten 11 Jahre. Das heißt, der Strom wird teurer, egal ob wir regenerative Energien ausbauen oder nicht. Und die Mehrkosten, die wir haben beim Ausbau der regenerativen Energien, sind unwesentlich höher, als wenn wir es laufen lassen wie bisher. Wir haben ja bei den Kernkraftwerken auch ein hohes Risiko. Nicht, wenn Sie jetzt einfach mal versuchen auszurechnen, wie in Japan die Strompreise durch Kernenergie jetzt sind, das klingt jetzt natürlich irgendwie pervers in diesem Zusammenhang, aber wenn wir jetzt einfach mal die Kosten umrechnen auf die Kilowattstunde, dann ist Solarenergie ein Schnäppchen dagegen.
Nun ist es ja so, dass selbst Kritiker der Atomenergie nicht begeistert sind, wenn sie die Folgen der Abschaltung selbst aushalten müssen. Wir erinnern uns an viele Bürgerbewegungen, die dann gegen große Windkraftanlagen in der Nähe ihres Dorfes sind oder gegen Biomassekraftwerke oder auch gegen Solarfelder. Also das ist immer so das Ding, ich bin dafür, aber nicht in meinem Dorf. Was sagen Sie denen? Wie wird der Preis aussehen, den sie zahlen müssen infolge von Landschaftsveränderung?
Ja, wir haben natürlich, es ist immer eine Frage, der Mensch ist schwierig oder hat Schwierigkeiten, sich an was Neues zu gewöhnen. Wir haben ja auch nicht eine Landschaft, die hier Jahrhunderte geprägt ist. Es ist ja eine Kulturlandschaft, die wir haben und dann ist eine Windkraftanlage, die sich dort befindet, eine Ansichtssache. Aber man muss natürlich dann schon die Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen, genauso was den Ausbau von Leitungen anbelangt. Auch da gibt es gewisse Risiken, darüber muss man reden. Und gerade
welche Risiken wären das?
Na, man redet ja über Elektrosmog, das ist ja zum Beispiel eine Sache, kann man drüber streiten, ob das ein Risiko ist oder nicht, aber das muss man auf alle Fälle ernst nehmen. Ich halte nichts davon, dass man jetzt eine Technik, die man verteufelt, abschafft und durch eine andere ersetzt, die auch keine Akzeptanz hat. Das ist also auch ganz wichtig und es ist relativ spannend, wenn man eine Windkraftanlage aufbaut, man stellt die einfach hin, sind die Leute dagegen, wenn man irgendwie sagt, ihr könnt euch daran finanziell beteiligen und ihr kriegt Geld davon ab, sind plötzlich also in dem Dorf dann auch die meisten der Leute dann dafür. Das heißt, es gibt auch Möglichkeiten, Akzeptanz zu schaffen und das funktioniert auch. Das ist versäumt worden und das muss man entsprechend machen. Und wenn man das macht, dann kann man auch die Bevölkerung sicherlich dafür überzeugen, weil die Mehrheit der Bevölkerung weiß, dass es ein sinnvoller und wichtiger Weg ist.
Sie klingen jetzt ein bisschen wie die Bundesregierung, die auch immer sagt, es ist alles bloß schlecht kommuniziert worden.
Nein, es sind auch Konzepte, die vielleicht nicht sinnvoll sind oder die vielleicht auch, die man überdenken muss. Man hat ja zum Beispiel die Sache Offshore-Wind, die man jetzt ausbauen möchte, und es gibt da Szenarien, dass man die ganze Nordsee vollstellt und eine ganz dicke Leitung bis nach Bayern macht. Da muss man sich überlegen, ob es vielleicht nicht sinnvoller ist, die Solaranlagen auch regional zu verteilen, also auch mal eine Windkraftanlage in Bayern aufzustellen oder eine Photovoltaikanlage in Hamburg. Dann kann man nämlich auch auf Leitungen verzichten und hier eine wesentlich dezentralere Lösung machen. Das ist nicht im Sinne der Energieversorgungsunternehmen, die wollen zentrale Sachen haben, die sie auch kontrollieren können, aber wir können das auch regeln und wir können das auch so regeln, dass die Akzeptanz der Bevölkerung da sein wird.
Könnte man denn die großen Energiekonzerne, die jetzt über die Atomkraft gebieten, mit ins Boot holen bei dem Weg weg von der Atomkraft hin zu regenerativer Energie?
Ist schwierig, weil die haben natürlich den falschen Kraftwerkspark. Das ist immer das Problem, das Dilemma, was die Energiekonzerne haben. Das heißt, jede Solaranlage oder jede Windkraftanlage, die sie selber aufbauen, machen ihren eigenen Kraftwerken Konkurrenz. Deswegen haben die da erstmal momentan nicht sonderlich großes Interesse dran. Wenn sie das machen, dann wollen sie große zentrale Offshore-Windparks haben, weil sie die gut kontrollieren können. Momentan haben wir über 1 Million Photovoltaikanlagen in Deutschland verteilt. Das ist viel zu kleinteilig und überhaupt nicht interessant für die Energieversorgungsunternehmen. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass es eine andere Versorgungskultur in Deutschland geben wird, aber natürlich dann auch mit den Widerständen der Energieversorgungsunternehmen, die heute das kontrollieren.
Also kleinere Unternehmen, städtische Unternehmen?
Dezentrale Sachen verteilt, auch teilweise im Besitz von Privatkunden. Wenn ich eine Photovoltaikanlage baue, gehört die mir irgendwann und auf dem eigenen Dach und dann nicht mehr dem Energieversorgungsunternehmen.
Sagt Professor Volker Quaschnik, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Danke für das Gespräch.
Danke auch.
Deutschlandradio Kultur 20:08. Die Katastrophe von Fukushima, sie führt zum Umdenken nicht nur in der Politik, sondern auch beim Stromverbraucher. Auf einmal möchte man lieber doch keinen Atomstrom und findet sauberen Strom, also ohne Atom, auch ohne CO2, also ohne Kohle, ganz anständig. Die Nachfrage nach Ökostrom ist stark angestiegen. Firmen wie Naturstrom in Düsseldorf wissen auf einmal nicht mehr, wohin mit all den neuen Kunden. Friederike Schulz mit ihrer Reportage.
Naturstrom, Notnik, guten Tag.
Ines Notnik streicht sich eine blonde Strähne aus dem Gesicht, rückt das Telefon-Headset zurecht. Die Sonne scheint durch das Fenster des schlichten Zweierbüros des Kundenservice. An der weißen Wand hängt ein gerahmtes Plakat. Ein Windrad in einer grünen Hügellandschaft, darunter der Schriftzug Naturstrom. Ines Notnik lächelt freundlich, während sie die Anschrift des neu geworbenen Kunden in die Datenbank eingibt. Auch wenn sie seit 1,5 Wochen nicht einmal zu einer Kaffeepause kommt und 10 Kunden in der Leitung warten, während sie mit einem spricht. Gestresst fühlt sie sich nicht, sagt die 30-Jährige.
Man hat viel zu tun, man hat viel um die Ohren, man spricht mit wahnsinnig vielen Leuten pro Tag. Aber grundsätzlich ist ja das Thema doch immer dasselbe. Wir freuen uns natürlich über jeden Kunden, der sich dazu entscheidet, zu uns zu kommen. Wir sind einfach gern für die Kunden dann auch da und für die Interessenten natürlich. Ich wollte schon immer im Kundenservice-Bereich arbeiten und ist ja genau das, was ich machen möchte.
Die Firmenzentrale des Ökostromanbieters ist im 2. Stock eines schlichten 60er-Jahre-Baus am Rande von Düsseldorf untergebracht.
Mhm. Sehr gern. Okay, schönen Tag noch. Tschüss.
Anspannung und Stress sind hier nicht zu spüren. Die familiäre Atmosphäre will nicht so recht zum Kundenservice eines gefragten Energieunternehmens in Deutschland passen. Vor dem Atomunfall in Fukushima haben etwa 130 Neukunden pro Tag einen Vertrag unterschrieben. Seit 1,5 Wochen sind es mehr als 1000, sagt Ines Notnik, prüft eingegangene E-Mails, die im Sekundentakt im Postfach auftauchen.
Ja, richtig. Also ganz viele weisen jetzt direkt darauf hin, dass sie eben diesen Ansporn nochmal gebraucht haben, eigentlich schon länger wechseln wollten, aber eben ja nie wirklich sich dazu aufraffen konnten. Und sehr viele wollen eben jetzt konkret aufgrund der Ereignisse in Japan dann wechseln.
Ines Notnik hat erst vor wenigen Wochen ihren Job angetreten. Sie ist eine von mehreren neu eingestellten Mitarbeiterinnen. Bereits vor dem Unfall in Japan wollten deutlich mehr Kunden als im Vorjahr den Stromanbieter wechseln. Der Grund? Die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke.
Wir würden das jetzt so machen, wir brauchen einige wenige Daten von Ihnen, um den Wechsel hier anzuleiern.
Die Tür zum nächsten Büro ist offen. Auch die 6 Kollegen dort telefonieren im Akkord oder hören den Anrufbeantworter ab.
Allein von heute auf dem Anrufbeantworter fast 300. Da kommt man nicht mehr nach. Das ist echt Wahnsinn. ist leider durch so eine Katastrophe erst passiert, aber besser spät als nie, sage ich immer, zum Wechseln.
Daniela Hackenbruch löscht mit der Maus die bearbeiteten Nachrichten, nimmt einen kleinen Schluck aus ihrer Kaffeetasse. Dann setzt die zierliche junge Frau mit den langen braunen Haaren wieder das Headset auf, um das nächste Gespräch anzunehmen. Die gängigen Fragen? Daniela Hackenbruch muss kurz überlegen.
Wie lange der Wechsel geht, wie lange es dauert und wegen dem Preis. Teilweise fragen sie nach, ob wir genug Naturstrom überhaupt haben, weil die große Nachfrage ist und ob wir genug liefern können. Und, aber das können wir auf jeden Fall bejahen. Also wir hätten Strom für 300.000 Kunden wohl noch.
Anfang März feierte das Unternehmen den 116.000. Kunden. Wenn der Ansturm so weitergeht, werden es Anfang April wohl bereits 130.000 sein. Das Unternehmen kauft nicht an der Strombörse ein, sondern hat Verträge mit kleinen und mittelständischen Wind- und Wasserkraftwerken. Die haben derzeit noch keine Lieferschwierigkeiten.
Da würden eben zweimal die Grundgebühren fällig werden. Das ist leider.
Linus Notnick hat auch heute die Kaffeepause ausfallen lassen, nimmt ein Gespräch nach dem nächsten an. Schließlich will sie heute vor Feierabend endlich versuchen, den Anrufbeantworter abzuhören. Auf der Internetseite warnt das Unternehmen vorsichtshalber, aufgrund der aktuellen Ereignisse ist das Interesse an Naturstrom überwältigend groß. Dies führt zu längeren Wartezeiten am Telefon, steht dort. Die Interessenten scheint das nicht abzuschrecken. Auf dem Computer von Ines Notnick blinken schon wieder 11 neue Anrufe.
Die hohe Nachfrage nach Ökostrom. Eine Reportage Friederike Schulz. Deutschlandradio Kultur, 8.26 Uhr, 4 Minuten vor 8:30.
Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Am Mikrofon Wolf Renschke. In Deutschland heute sprechen wir heute über ein Thema, das schon seit geraumer Zeit die Menschen hierzulande beschäftigt, ja sogar aufregt. Vor allem diejenigen, die Auto fahren und auf dieses Auto angewiesen sind aus beruflichen Gründen. Das Thema lässt sich auf einen Begriff bringen und der lautet Biosprit oder E10. Dieser neue Kraftstoff wird nämlich von den Autofahrern, von der Mehrheit der Autofahrer, weiterhin abgelehnt. Die Akzeptanz sei unverändert schlecht, hieß es dieser Tage aus dem Hause eines der großen Mineralölkonzerne. Nur jeder Dritte, der ein E10-taugliches Fahrzeug besitze, tanke auch diesen Biosprit. Darüber wollen wir also heute in Deutschland heute sprechen und von Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, wollen wir wissen, welche Erfahrungen Sie mit dem neuen Biosprit gemacht haben, ob Sie E10 tanken. Hier zunächst einige Hörerinnen und Hörer, die uns im Verlauf des Vormittags und heute Mittag angerufen haben.
Wolfgang Schmidt aus Berlin. Wir haben EC getankt und was die steigenden Benzinpreise anbelangt, so versuchen wir das Auto so wenig wie möglich zu benutzen, aber auch wegen dem CO2-Haushalt.
Bordun in Steinebach an der Wied. Ich habe ein sehr gutes, 25 Jahre altes Auto und dieser Motor verträgt kein E10. Ich halte es für völlig unverantwortlich, angesichts des Hungers in der Welt solche Sachen zu machen. Wenn es sich um Abfälle handeln würde, wäre ich damit einverstanden.
Friedhelm Grund, hallo aus Buko, Märkische Schweiz. Meine Erfahrung ist, ich habe einen 4 Jahre alten 1er BMW. Manchmal jede zweite Tankfüllung benutze ich E10 und ich habe weder einen erhöhten Spritverbrauch noch ein bisschen lauter ist der Motor, aber ansonsten habe ich nichts bemerkt, auch keinen Leistungsverlust. Also ich kann für mein Auto und für meine Erfahrungen eigentlich nur Positives sagen.
Christine Theen-Teuerkauf aus Tübingen, finde diese Biospritnummer deswegen schwierig, weil die Nahrungsmittel wichtiger sind als die Energie. Meine persönliche Bilanz ist, ich fahre ein Smart, quasi ein halbes Auto, wenn es nötig ist, und ansonsten Fahrrad und gehe zu Fuß.
Dies also einige Hörerinnen und Hörer zu unserem heutigen Thema in Deutschland heute. Bevor wir auch noch weitere Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen lassen, grundsätzliche Frage an meinen Kollegen Georg Ehring aus unserer Redaktion Umwelt und Verbraucher. Zwei Begriffe, die genau auf unser heutiges Thema ja zutreffen, die Umweltthematik und die Verbraucherthematik. Ist die Bezeichnung Biosprit, Ökosprit gerechtfertigt? Was bezeichnet sie eigentlich?
Also Biosprit bedeutet ein Treibstoff mit einem Anteil von Treibstoff vom Acker, also beispielsweise Biodiesel aus Raps kann man zum Beispiel als Biosprit bezeichnen, der wird zu 100% vom Acker erzeugt, oder eben der E10-Sprit, um den es heute geht, der enthält 10% Ethanol, also Alkohol aus Weizen oder aus Zuckerrüben, zum kleineren Teil wird er importiert, zum Beispiel aus Brasilien, dann ist es Zuckerrohr. Herkömmliches Super enthält dieses Ethanol auch, aber nur 5%. Der Unterschied ist sehr wichtig, weil manche Motoren, vor allem älterer Fahrzeuge, dieses E10 nicht vertragen. Sie fragen, ob die Bezeichnung Bio berechtigt ist. Das ist ziemlich umstritten. Ich finde sie nicht gerechtfertigt, aus zwei Gründen. Erstens, weil der Umweltnutzen umstritten ist. Es gibt die Vorgabe, dass der Biosprit für 35% weniger CO2-Emissionen sorgen soll als herkömmlicher Sprit. Das wird wohl erfüllt, aber es gibt eine ganze Reihe Nachteile, die sich nicht in CO2-Einsparung oder Nicht-Einsparung ausdrücken lassen. Zum Beispiel Flächenverbrauch, Naturzerstörung, die Anbaufläche muss ausgeweitet werden. Unter Umständen wird Nahrungsmittelproduktion verdrängt. Preise für Grundnahrungsmittel können steigen. Das ist alles noch mit einem Fragezeichen zu versehen, weil wir erst am Anfang der Entwicklung sind. Aber das sind alles Dinge, die man da berücksichtigen muss. Und das zweite Gegenargument, diese Biosprit-Einführung kann man als ein Alibi sehen. Viele andere Maßnahmen, die den CO2-Ausstoß wesentlich wirksamer begrenzen würden, wie beispielsweise kleinere, vielleicht auch leistungsschwächere Autos zu bauen oder auch ein Tempolimit, werden nicht gemacht.
Nun ist ja für manche oder gar für viele Autofahrer diese Einführung von EC plötzlich und unerwartet gekommen. Wie konnte es dazu kommen?
Ja, es ist nicht plötzlich gekommen. Die Europäische Union setzt schon seit langem darauf. Es gibt eine Quote, die vorgeschrieben worden ist von 6,25% Treibstoff vom Acker. Im Jahr 2007 wollte die EU den CO2-Ausstoß von Autos auf 120 Gramm pro Kilometer begrenzen. Da hat sich vor allem Deutschland dagegen gewehrt mit seiner Autolobby im Hintergrund, die ja große und schwere Autos produzieren. Und da gab es einen Kompromiss, 130 Gramm statt 120 Gramm, also 10 Gramm mehr. Und die fehlenden 10 Gramm, die soll man dann durch andere Maßnahmen erreichen, eben unter anderem durch den Biosprit. Und auch die E10-Quote, die wurde daraus abgeleitet. Sie ist nicht direkt auf die EU zurückzuführen. Es ist eine Möglichkeit, das Ganze zu erreichen, die Bundesregierung dann gewählt hat, die man aber auch anders hätte machen können, aber nicht ohne Ankündigung, nicht über Nacht.
Also viele Autofahrer täuschen sich da und haben das eigentlich nicht rechtzeitig wahrgenommen.
Es ist alles gesetzlich festgelegt worden. Es sollte zum 1. Januar eingeführt werden und wurde dann sogar noch etwas herausgezögert, weil die Umstellung nicht so schnell läuft. Also so ganz plötzlich kommt das eigentlich nicht.
Nun begrüße ich am Telefon Herrn Christian Simon. Er ruft uns aus Heiligenstadt an. Das liegt, wenn ich es richtig nachgeschaut habe, in Oberfranken, also in Bayern. Ist das richtig?
Nein, das ist leider falsch. Das Licht es gibt zwei. Das zweite Licht in das Heiligenstadtlicht in Thüringen, in der Nähe von Göttingen.
Also zwei Heiligenstadt, Sie rufen aus Thüringen an und Sie waren von E10 nicht überrascht. Und Sie tanken E10, seitdem es zapfbar ist an den Tankstellen, weil Sie sich ausreichend informiert haben. Sie tanken E10 und würden sogar E20 tanken?
Andersorts wird schon E20 getankt, beispielsweise in Brasilien. In Amerika schraubt man auf E15 hoch. Wir tun gerade in Deutschland so, als ob das eine neue Geschichte ist, dass die Leute bis oder aktuell noch E5 tanken, wussten sie letztendlich auch erst, als es plötzlich E10 geben sollte. Also das ist meines Erachtens eher eine rückwärtsgewandte Diskussion, wo man sich einfach den neuen Gegebenheiten stellen muss. Was sicherlich offen ist in der Diskussion, inwieweit es in der Tat ökologisch und auch unter Nahrungsgesichtspunkten vertretbar ist. Das ist eine Diskussion, die außerhalb davon zu führen ist.
Und was stellen Sie nun fest, weil wir ja speziell nach Ihren Erfahrungen auch fragen, was stellen Sie fest im Alltag mit E10? Verbrauchen Sie weniger? Wird das Autofahren für Sie billiger oder ist es teurer geworden?
weder noch, ist eigentlich unverändert. Das Auto funktioniert so wie bisher auch. Ich fahre sehr viel Kilometer, also das heißt in der Größenordnung von 40.000 bis 50.000 Kilometer im Jahr. Und das keinerlei Unterschiede zu merken. Ich verbrauche weder mehr noch weniger. Ist eigentlich wie bisher. Das Einzige, was sich verändert hat, dass ich manchmal nett angeschaut werde an der Tankstelle, wenn ich als einziger E10 tanke.
Christian Simon aus Heiligenstadt in Thüringen. Ich danke Ihnen und frage meinen Kollegen Georg Ehring. Der Hinweis auf E20 und andere Länder, ist der gerechtfertigt? Übertreiben wir hier mit dieser Thematik in Deutschland? Ist das hier der kleine deutsche Sonderweg?
Ja, also in anderen Ländern gibt es ganz andere Beimischungsquoten. Schweden will, soweit ich weiß, auf E85 hochgehen und das Erdöl ganz verbannen. Allerdings die Diskussion, ob es für die Umwelt überhaupt was bringt, die ist natürlich berechtigt.
Aus Schwäbisch Gmünd hat uns Frau Dagmar Bohnenberger angerufen. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie könnten EC tanken, sagen Sie, machen es aber nicht.
Nicht, weil wir eben nicht vom Nutzen für die Umwelt überzeugt sind. Und wenn man überlegt, dass tausende Quadratkilometer Fläche bereitgestellt werden muss, um dann dieses Ethanol zu erzeugen, dann ist das also für uns also nicht nachvollziehbar, ganz bestimmt nicht. Und wenn Sie an die Ölkrise von 1974 schon denken, seitdem wurden keine anderen Motoren bereitgestellt. Man hätte ja dieses CO2 auch anders mindern können.
Also für Sie ist es überhaupt keine sozusagen praktische Frage, also Sie interessiert es gar nicht, ob Ihr Auto auch dieses E10 verträgt, sondern Sie sagen grundsätzlich aus ökologischen Gründen Nein zu
ja,
E10.
Ja, richtig. Und das machen viele, viele in unserem Bekanntenkreis.
Fahren Sie denn viel Auto?
Nein, wir fahren nicht viel Autos. Wir laufen viel, wir fahren Rad. Und wenn man, wissen Sie, wenn man wirklich an die Umwelt noch denkt, wenn diese ganzen anderen Dinge, fangen Sie an bei den Flugzeugen, wenn dieses CO2 wirklich gemindert werden sollte, dann müsste man doch in anderen Bereichen anfangen. Das ist auch unsere Diskussion, die wir immer führen.
Das heißt, Sie unternehmen auch keine Flugreisen in
den Süden? Nein, machen wir nicht. Weil auf Dauer geht es ja so nicht weiter für unsere Erde. Man muss einfach an diese Erde auch ein bisschen darüber nachdenken, über die Nachhaltigkeit auch. Und im Grunde genommen ist das Ganze doch ein Politikum. Da ist doch der Industrie wieder entgegengekommen mit diesem E10.
In letzter Konsequenz müssten Sie da dann das Auto ganz abschaffen.
Ja, ja gut, wir sind in einem Alter, wo man das natürlich jetzt vereinfacht schon überdenken könnte. Aber für die Jüngeren oder, ich meine, die Energiefrage ist dadurch natürlich nicht gelöst, dass man sein Auto abschafft, nicht? Ich meine, der öffentliche Nahverkehr ist ja leider bei uns nicht so ausgebaut, dass man den immer nutzen könnte.
Frau Bohnenberger in Schwäbisch Gmünd, ich danke für Ihren Anruf.
Bitte schön.
Herr Ehring, dieses Bioethanol, wenn ich das richtig nachgelesen habe, hat man ja, glaube ich, mal auch praktiziert oder angeschafft oder eingeführt, um Überschüsse in der Landwirtschaft zu verwerten. In den 70er Jahren war das wohl gewesen.
Ja, diese Situation hat sich allerdings völlig geändert. Früher gab es große Überschüsse, in den letzten Jahren hat sich das umgekehrt. Es gibt Knappheit, die Weizenpreise, die Preise für andere Getreidesorten, für ganz viele landwirtschaftliche Produkte erklimmen immer neue Höhen. Die Europäische Union hat auch die Regelung mit den Stilllegungsflächen inzwischen beseitigt, dass man auch auf den früheren Stilllegungsflächen wieder was anbauen kann.
Heinrich Rosenbaum aus Willig im Kreis Viersen. Guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Reinschke.
Sie kommen aus der Landwirtschaft, haben landwirtschaftliche Verwandte, Ihr Großvater oder Ihr Vater war in der Landwirtschaft?
Landwirtschaftliche Vorfahren, beide Großväter waren Landwirt. Ein Bruder meiner Mutter hat es auch noch fortgeführt, aber auch der ist längst Rentner. Ich habe meine Kindheit immer auf dem Bauernhof verbracht, also die Ferien. Und ich weiß, dass es so üblich war, einen Wechselfruchtanbau zu betreiben, um die Böden zu schonen und auch langfristig noch Erträge zu erzielen. Und Monokultur war im traditionellen bäuerlichen Betrieb immer völlig verpönt, weil man dadurch die Böden kaputt macht. Wenn man Monokultur betreibt, ist das nicht gut für den Boden. Und irgendwann wird der Boden im im originären Sinne des Wortes dadurch verwüstet.
Sie weisen auf den Anbau insbesondere von Raps und Mais hin, der zur, Herr Ehring, Sie korrigieren mich, zur Biomasse wird.
Diese Pflanzen, die dazu herangezogen würden, in nennenswertem Beitrag E10 zu erzeugen, ja.
Und das hält Sie aus diesem Grunde davon ab, E10 zu tanken?
Es werden sich in den nächsten Monaten vermutlich stabile Marktanteile für E10 und E5 herausbilden. Und dann weiß jeder, worauf er sich einstellen muss. Und dann weiß die Bundesregierung auch, und ob sie irgendwie noch nachsteuern muss, um dieses Ziel zu erreichen. Und möglicherweise auch die Mineralölindustrie, ob sie versuchen muss, das Ziel zu erreichen, um sonst Strafzahlungen eventuell zu vermeiden, die ja in erheblicher Höhe drohen, wenn sie das Ziel 6,25% Bioanteil nicht erreicht.
Der anhaltende Streit um den Biosprit E10 war heute unser Thema in Deutschland heute. Danke, Herr Ehring. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Wolf Rentschke. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Nachmittag.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 362. Die Strandkörbe auf der Insel Usedom stehen an der Ostsee. Da beträgt der Unterschied zwischen Ebbe und Flut nur ein paar Zentimeter. Von den Gezeiten merkt man da nichts. Aber an der Nordsee ist das Meer bei Ebbe sehr weit weg. Wo Wellen waren, ist dann nur eine weite braune Fläche. Wer da wandern will, zieht kniehohe Gummistiefel an. Der Boden ist teilweise so weich, dass man drin stecken bleibt. Dann fällt es einem schwer, die Füße wieder hochzuheben. Und oft sinkt man weiter ein, als einem lieb ist. Deshalb sollte man übers Watt, den nur bei Flut vom Wasser bedeckten Meeresboden, nicht alleine wandern, sondern in einer Gruppe mit einem Führer. Der Boden ist immer wieder anders, mal eher sandig und hart, dann wieder ganz dunkel und weich, und manchmal kommt plötzlich dichter Nebel auf. Da alleine zu wandern wäre gefährlich. Der Wattführer sieht auf die Uhr und passt auf, dass man rechtzeitig vor der nächsten Flut wieder den Deich erreicht, der das Land vor der Flut schützt. Er weiß aber auch, wo es viel Muscheln gibt. Unter hohen Wellen ist nicht nur das Wasser in Bewegung, sondern auch der Boden, und vom Wasser werden viele Muscheln aus dem Boden ausgespült und von den Wellen an die Küste gebracht. Dort schlagen die Wellen gegen den Deich, und wenn der Deich hoch genug ist, wird das Wasser vom Deich wieder zurückgeworfen. Weit vor der Küste kommen die zurückgeworfenen Wellen dann zur Ruhe, und die Muscheln lagern sich dann da ab, sodass an diesen Stellen große Muschelfelder entstehen. Da findet man dann auf einer Wattwanderung viel leere Muschelschalen. Die liegen da so dicht beieinander, dass man sie durch die Gummistiefel spürt. Ostfriesland liegt im äußersten Nordwesten Deutschlands und grenzt im Westen ans niederländische Westfriesland. Vor der Küste liegt eine Inselkette in der Nordsee. Da hat jeder Hafen seine eigene Kutterflotte. Die Fischer fangen Fische und Krabben. Die Nordseekrabben sind kleiner als die asiatischen. Auf einem Suppenlöffel ist Platz für 4 oder 5 Krabben. Die werden dort gefangen, gleich an Bord des Kutters gekocht und gekühlt. Da diese Krabben ziemlich klein sind, ist es etwas mühsam, das Fleisch aus der Schale zu holen.
Dazu transportiert man sie nach Marokko. Das mit einer Maschine zu machen, wäre zu schwierig. Die Krabben sind verschieden groß und jede fühlt sich anders an. Die eine ist ein bisschen härter und die andere ein bisschen weicher. Das hängt davon ab, wo man sie gefangen hat. Aber gut schmecken sie alle. Der Kapitän eines Krabbenkutters hat gesagt, er kann mit seinem Kutter 3 Tage auf See unterwegs sein und Krabben fangen und an Bord gleich kochen, ohne eine einzige zu essen, aber wenn er dann eine esse, sei es wie bei Erdnüssen, dann könne er nicht mehr aufhören. Sein Kutter liegt in einem kleinen Hafen, der zu einem Dorf gehört, das südlich von der Inselkette an der Küste liegt. Das ist der Heimathafen von 9 Krabbenkuttern. Zu Ostfriesland gehören nicht nur die Inseln in der Nordsee und die Krabben, sondern auch der Tee. Der schwarze Tee wird da natürlich nicht angebaut, sondern importiert, aber man trinkt auch Früchtetee. Den schwarzen Tee trinkt man meist mit Zucker, oft mit Sahne, manchmal auch mit etwas Rum. In einer Stadt 50 Kilometer südlich von der Küste gibt es sogar ein Teemuseum und da kann man sich auch zu einer ostfriesischen Teezeremonie anmelden. Zuerst wird in jede Tasse ein Stück Kandiszucker gelegt. Wenn dann der Tee neben das Zuckerstück gegossen wird, darf man nichts mehr sagen. Dann hört man das Stück Kandiszucker ganz leise knirschen. Man wärmt den Teelöffel in der eigenen Tasse an und legt dann die Sahne mit dem Teelöffel ganz vorsichtig an den Rand der Tasse. Die Sahne fließt dann in den Tee und bildet oben im Tee eine kleine Wolke. Unter der Sahnewolke ist der Tee ganz herb und unten ist er süß vom Kandis. Man trinkt den Tee dann nicht einfach aus der Tasse, sondern schlürft ihn, um Tee mit Sahne, herben Tee und süßen Tee nacheinander zu genießen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 362. Danke.